Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Verdenking, dass sich Kinder, die als billigste Arbeitskraft auf Bauernhöfen oder Betrieb sind, untergebracht wurden. Und schon der Name sagt, im Kindesalter. Für viele hat das bedeutet, ein Kinderleben prägt von härtester Arbeit, von Gewalt und einer grossen Lieblosigkeit. Behörden, Pfarrer und Lehrer haben solche Schicksale mitbekommen, haben aber wenig dagegen gemacht. So kann man sie Biografien nachlesen, die ehemalige Verdenking geschrieben haben. Wieso hat das Elend von Hunderttausenden von Kindern kaum jemand interessiert? Jetzt gibt es erste Forschungsresultate und eine grosse Ausstellung im Käfigturm zu Bern, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Christine Hubacher, das Doppelpunkt Forum trägt den Titel «Verdingkinder, wer trägt die Verantwortung?». Wenn man das Wort «Verdingkind» hört, könnte man meinen, das alles liegt schon recht weit zurück. Von welcher Zeit reden wir eigentlich?
Du hast schon recht, wenn du das sagst, das tönt so nach lang, lang her und vielleicht kommt einem der Gotthelf in Sinn und vielleicht hat man Bücher gelesen vom Gotthelf, der Bauernspiegel, wo er wirklich das Verdingwesen sehr anprangert. Vielleicht kommen einem aus den 40er Jahren die Reportagenfotografien von Paul Senn in Sinn, wo Verdingkind und Heimkind porträtiert hat und der Autor, der Peter Surawa, hat darüber geschrieben. Aber das Verding, und dann tut das so in eine Vergangenheit zurück. Dann ist das tatsächlich auch passiert. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass das bis in die Mitte der 1960er Jahre gegangen ist. Also noch bis in die Mitte der 1960er Jahre. Je nachdem, andere Quellen reden, bis Anfang 70er Jahre hat es Kinder gegeben, die in der Schweiz verdingt wurden. Also eine Zeit, die eigentlich sehr nah zu uns herkommt.
Der Titel der Sendung heisst «Wer trägt die Verantwortung?». Warum?
Es stellt sich je länger, je mehr die Frage, was ist eigentlich... Was haben eigentlich die Behörden denn gemacht? Die Pfarrer, die Lehrer, du hast ja vorhin angesprochen gehabt. Was ist denn gewesen? Hat man das gut geheissen? Hat man weggeschaut? Hat man gefunden, mal, das ist die Art, wie man die Kinder erzieht? Und wie schauen eigentlich die heutigen Behörden auf die Zeit von denen? Wenn wir ja jetzt wissen, es ist eben nicht so Gotthelfszeiten gewesen, sondern eben bis in die 60er, 70er Jahre hinein passiert. Was denken sich denn Behörden heute, was machen sie sich für einen Riem darauf, wenn man auf die Zeit von denen zurückschaut? Also eine Verantwortung, wer trägt die eigentlich? Und wenn man über Verantwortung redet, dann redet man natürlich auch um Schuld. Gibt es Schuldige? Ist es eine Frage von der Wiedergutmachung? Ist das eine Thematik? Das sind also lauter Themen, die wir heute Abend ansprechen.
Viele spannende Fragen also, die diskutiert werden. Und wenn auch ihr Fragen an die Runde habt, dann könnt ihr gerne ein E-Mail schreiben an die Adresse doppelpunkt@drs1.ch. doppelpunkt@drs1.ch.
In einem ersten kürzeren Teil reden wir in einer kleinen Runde über früher und in einem längeren zweiten Teil reden wir dann über heute, was das Verdingwesen auf die heutige Zeit, auf den heutigen Alltag ausmacht. In einer kleinen Runde, das ist jetzt Roland Begert. Herr Begert, ich habe vorhin erfahren, dass ihr heute Geburtstag habt und gratuliere euch ganz herzlich.
Dankeschön.
Als ihr, Herr Begert, vor 72 Jahren seid auf die Welt gekommen, heute vor 72 Jahren, war die Freude nicht so gross von eurer Mutter. Ihr seid relativ schnell in ein Kinderheim gekommen, seid dort geblieben mit 11, 12 nachher in einer Pflegefamilie, seid verdingt worden, in einer Bauernfamilie. Später habt ihr die Lehre gemacht bei Sulzer als Gießer, eine harte Lehre, die ihr eigentlich gar nicht wollt machen. Ihr wärt, wenn man das in eurem Buch liest, wo ihr über die Zeit geschrieben habt, ein biografischer Roman, hat man so das Gefühl, es hat nicht viel gefehlt, ihr wäret abgestürzt. Ihr seid aber nicht abgestürzt, ihr habt später studiert, seid Gymnasiallehrer geworden, 30 Jahre lang seid ihr Gymnasiallehrer gewesen in Bern, seid jetzt pensioniert. Und da kann man eigentlich sagen, es ist gut rausgekommen. Wenn ihr jetzt zurückschaut in die Kinderzeit, gibt es ja etwas, was ihr noch dran knackt. Auch wenn ihr wisst, eigentlich mein Leben ist eigentlich gut rausgekommen.
Ja, ich denke schon, dass ich offen muss sein und sagen, es ist gut rausgekommen. Ich bin sehr positiv gestimmt, aber ich glaube, ich habe immer ein bisschen eine positive Natur gehabt. In das Heim, wo ich gekommen bin, ich als einer von den wenigen Protestanten in ein katholisches Heim. Das war schon ein Problem gewesen, weil das katholische Heim ist nach katholischer Lehre geführt worden. Und der Protestantenbub ist natürlich dort auch ausgeschlossen worden. Dann hat gewisse Sakramente nicht dürfen, hat nicht dürfen beichten und so weiter. Und nachher, als Zwölfjähriger, bin ich dann tatsächlich aufs Land gekommen. Das war ein ganz schneller Prozess gewesen. Da ist einfach der Vormund gekommen. Er hat mich ins Auto verpackt, hat mich nachher nach ein paar Kilometer Autofahrt im Seeland draussen, in Dieterswil, auf einem Bauernhöfli abgesetzt und hat das Auto wieder abgedreht und ist verschwunden. Und dort bin ich dann 4 Jahre geblieben, oder haben wir es 4 Jahre geblieben, und das hat sich etwa so gleich ergeben, dass im Kinderheim, wo ich war, und auf dem Bauernhof, was dort gemangelt hat, ist einfach Zuneigung. Das ist so gewesen. Die katholischen Schwestern sind immer auf Distanz gewesen. Und sie sind auch, ihre Tracht, oder, ist auf Distanz angelegt. Die langen schwarzen Roben, oder. Und da hat es nichts gegeben, wo man sagen kann, es hat eine liebliche und so für ein Kind wichtige Situationen gegeben.
Also, dir würdet sagen, wenn ihr so zurückschaut, es ist die mangelnde Zuneigung.
Das ist ausschlaggebend.
Einfach die Lieblosigkeit.
Die Lieblosigkeit, die
ihr auch angesprochen habt, ja, im Roman «Lange Jahre Fremd», der letzten Herbst ist rausgekommen. Monika Minder, ihr seid, eure Eltern haben sich geschieden, eure Geschwister und ihr seid nahe zur Pflegefamilie gekommen, ihr seid in einer Gärtnerei verdingt worden, seid dort auch als billige Arbeitskraft, als 11-jähriges Mädchen eingesetzt worden. Was ist denn bei euch, ist die harte Arbeit, wenn ihr zurückdenkt, oder ist die Brutalität von dieser Gärtners- Chefin, wo ich weiss von euch, dass ihr viel geschlagen worden und auch relativ schnell geschlagen worden?
Nein, es ist nicht die harte Arbeit, die man hätte verrichten sollen. Es ist wirklich einfach, dass man wegen nichts und wieder nichts ist geschlagen worden. Ein ganzes Erlebnis, das ich nie werde vergessen, dass wegen einem Bodendeck, das ich nie vergessen habe, herzutun. Sie mit der Welt abgeschlagen hat. Oder am Samstag, als ich eine Gärtnerei wischen sollte, war ein Italiener, der gearbeitet hat, und hat so lustig geredet. Und ich habe mit dem geredet. Und nachher hat sie hässig gerufen. Und nachher habe ich pressiert. Und als ich um die Ecke gekommen bin, hat sie mir mit dem Winglestück über den Kopf und über den Rücken abgeschlagen.
Also einfach ist ziemlich schnell, einfach, es hat nicht viel mehr geleitet, oder ihr seid einfach abgeschlagen worden.
Ja.
Das sind die harten Schläge, die ihr heute eigentlich noch dran genagt. Marco Leuenberger, ihr seid Historiker, ihr habt auch bei dieser Ausstellung mitgearbeitet, die jetzt im Käfigturm ist, ihr habt am Buch mitgearbeitet, wo heisst «Versorgt und vergessen, ehemalige Verdingkinder erzählen». Und dort sind ja Haufen verschiedene Interviews mit Verdingkinder drin. Gibt es so einen gemeinsamen Nenner von diesen damaligen Verdingkindern, was sie eigentlich am meisten beschäftigt hat?
Also man kann schon auf das hinweisen, was der Herr Berger vorhin erwähnt hat. Es zieht sich eigentlich schon so wie ein roter Faden durch die Erinnerungen durch, dass diesen Kindern vielfach einfach Zuwendung gefehlt hat oder auch der Kontakt mit der Aussenwelt. Sie waren sehr oft sehr stark isoliert gewesen. Dort wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht die Arbeit war. Wir haben es vorhin auch gehört, wo am meisten in Erinnerung geblieben ist als negatives Erlebnis, sondern einfach wirklich das Alleinsein und vielfach einfach auch die Nicht-Information, die man hatte. Man wird eingepackt in ein Auto, man weiss nicht woher, man weiss nicht warum. Also die Kinder sind sehr oft einfach in Unwissenheit gelassen worden. Muss ich aber auch gleichzeitig wieder darauf hinweisen, und das ist etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, dass es auch gerne wieder gute Beispiele gegeben hat. Also es hat auch Kinder gegeben, die das gut hatten, die es besser hatten als daheim, die verständige Pflegeeltern hatten. Das darf mit dieser ganzen Diskussion, glaube ich, nicht ganz auf der Seite lassen.
Die kommen aber ja im Buch nicht so prominent vor.
Das ist richtig. Wir haben das so eigentlich im Vorwort darauf hingewiesen, dass wir aber schon so ein Spektrum haben von den Sprechen, die wir mit ihnen geführt haben. Und da muss man natürlich schon auch wissen, dass das nicht unbedingt repräsentativ ist. Wir hatten Leute, die sich extra gemeldet haben, um darauf hinzuweisen, dass sie es eben auch gut hatten, dass man auch von diesen Kindern reden soll, dass man auch von diesen Pflegeeltern reden soll. Grundsätzlich ist es natürlich eine Zeit, wo man ja überhaupt in keiner Art und Weise mit heute vergleichen kann. Dort haben die meisten Kinder müssen helfen, arbeiten aus ärmeren Familien. Es hat eine grosse Armut geherrscht und das waren ganz andere Verhältnisse.
Wenn ihr das jetzt so gehört, von Marco Leuenberger, Herr Begger, das sind wirklich ganz andere Verhältnisse
gewesen. Ja, das muss man unterstreichen. Es sind auch die Pflegeeltern, die ich hatte, dort auf einem kleinen Bauernhof, das waren auch sehr arme Leute gewesen. Die haben zum Teil nicht einmal Arbeitsgeräte gehabt, die wichtigsten Arbeitsgeräte. Die habe ich dann nachher als Bub müssen bei einem Grossbauer holen. Und nach der Arbeit die Sache wieder zurückgebracht, als Ross zum Beispiel, wieder zurückgebracht. Und dann kommt eben das, was bei vielen von den Kindern auch eben spürbar ist worden, nämlich die Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit, die freie Verfügbarkeit der Leute. Der Grossbauer hat dann nachher verlangt, oder, dass ich für das Ross und für die Geräte, die ich bei ihm abgeholt habe, nachher auch haben müssen arbeiten. Das haben viele, viele von den Kindern gehabt. Die Verfügbarkeit, das ist auch wie eine Art eine soziale Ausgeschlossenheit, hat sich auch darin geäussert, dass zum Beispiel Kinder von der eigenen Pflegefamilie, vom Verdingbub, auch wieder Arbeiten dürfen leisten. Und der Bub hat nichts können sagen, hat das müssen ausüben.
Also ist eigentlich in der ganzen Hierarchie, ist er einfach zu unterstunden.
Das ist wichtig, das ist wirklich drum. Und man hat das auch gespürt als Kind, man hat das nicht können ausdrücken.
Ihr seid auch mit Pfleggeschwister, die dort in der Gärtnerei aufgewachsen. Könnt ihr das bestätigen, Frau Münter?
Ja, das ist ja so. Die Gielen, die sind hier im Dorf vom Hulaner. Und ich musste jeden Halbtag oder tagelang. Ja, wir haben schon nicht das gleiche Recht gehabt.
Dass so über euch verfügt worden ist, das ist eine Thematik, die ihr angesprochen habt, Herr Begert. Wenn man jetzt eine arme Familie aus dieser Zeit anschaut und so ein auf die Kinderrecht kommt, wie hätte ein Kinderleben bei armen Familien ausgesehen, denn auf dem Land, Herr Leuenberger?
Ja, von Kinderrecht hat man eben zu dieser Zeit noch lange nicht geredet. Hat das richtig darauf hingewiesen in dem Sinn. Man hat auch nicht vom Kindeswohl eigentlich geredet, dass ein Kind Recht hat und auch Anrecht hat auf eine Zeit. Das ist erst so vom Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich auch irgendwie mehr das Bewusstsein von der Öffentlichkeit gekommen. Und bei armen Familien mussten natürlich die Kinder von früh auf helfen arbeiten. Wir hatten so eine Produktionsgemeinschaft, eigentlich, wenn man so will, wo jeder sein Teil musste beitragen. Zum Teil sogar, wenn sie aus der Schule waren, sofort irgendwie eine Lehre oder eine Stelle annehmen oder das Geld daheim abliefern, einfach, dass die Familie über die Runde kommt. Das ist tendenziell sogar die älteren Kinder, die nichts lernen konnten, sondern sofort arbeiten mussten, für das vielleicht die Jüngeren irgendetwas lernen konnten. Also, man hat wirklich wenig gehabt, man hat wirklich auch ganz einfach gelebt. Auch von den Lebensmitteln her ist man ganz schlecht versorgt gewesen. Also, man hat aus heutiger Sicht eigentlich ungesund gelebt, in ungesungen Wohnungen und Häusern.
Also, in welcher Zeit redet ihr? 40er, noch 50er Jahre?
Gut, wir haben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg immer den wirtschaftlichen Aufschwung gehabt, das hat dann relativ schnell geändert. Aber wir haben die Krisenjahre, in den 30er Jahren zum Beispiel, mit der grossen Arbeitslosigkeit, dann war es wirklich auch ganz schlimm gewesen in vielen Orten. Wir haben 40er Jahre Weltkrieg, das hat dann schon eigentlich relativ schnell gebessert, aber wir haben schon bis Mitte 40er, Ende 40er Jahre immer durchaus noch viele solche Verhältnisse.
Wenn ihr gehört, Herr Begert oder Frau Minter von anderen Leuten, die sagen, wir sind auch in ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Zwar bei den eigenen Eltern, aber dort war unser Leben auch prägt von härtester Arbeit. Und es ist eigentlich mit den Hunden und mit dem Vieh im Stall ist fast lieber umgegangen als mit uns. Was unterscheidet euer Leben von solchen Leben, Herr Begert?
Ich habe ja das auch ein bisschen beobachten, wenn ich das auch nicht habe erklären konnte. In dieser kleinen Dorfgemeinschaft, wo ich ein Verdingbubi war, habe ich das schon beobachten können, dass die Kinder auch haben müssen arbeiten mussten. In diesen meistens Grossfamilien, das war sofort Familie mit 4, 5, 6 Kindern. Der ganz grosse Unterschied war eben bei diesen Verdingkindern, dass sie meistens eben aussergewöhnlich isoliert waren. Ihr Heim war praktisch der Stall oder die Werkstatt oder der Wald. Während dann bei den Kindern von diesen sogenannten rechten Familien, die haben zwar auch geschafft, aber die haben unter sich eine gewisse Solidarität gehabt.
Der Nicken, Frau Minter.
Ja, und vor allem, ein Ort war es die Veranda, wo ich mich aufhalten durfte, und die Küche natürlich. Und für das Putzen die anderen Zimmer auch, aber das war für mich tabu. Und am anderen Ort war es einfach die Küche und mein Zimmer, wo im Estrigo war und keine Heizung und nichts.
Und sonst, der Rest des Hauses war Sperrgebiet für euch.
Ja, da hat, sie sind meine Dörfer verwutscht. Da hat es dort erschlägt.
Wenn die Behörde vielleicht bei euch ist, schauen, oder die Behörde, die euch dort zugewiesen hat, oder eure Pflegeeltern, habt ihr das Gefühl, sie haben gedacht, sie machen es gut mit euch?
Also, das kann ich fast nicht glauben, dass die so etwas haben überlegt. Wir müssen bei meinem Fall mal wissen, dass ich meinen Vormund von der Geburt bis zum 20. Lebensjahr zweimal gesehen habe. Und dann hat es in diesem Dorf oder in einem grösseren Kreis, Umkreis von diesem Seeland, hat es arme Väter gehabt. Die hätten dann quasi der verlängerte Arm sollen sein von den armen Behörden. Und wenn einer gekommen ist, das ist sehr, sehr selten gewesen, dann hat er sich schon vorbereitet mit einer Salve von Wörtern, wie er den Burst kann mehr oder weniger zusammenstauchen mit Worten. Da ist also ein Wortkagel über den Bub niedergeprasselt und hat ihn dort nachher auf dem Feld wieder verloren. Der Bub hat nie gewusst, um was es ist gegangen. Warum bin ich jetzt hier so angeböbelt worden?
Also der ist gekommen zu euch und hat einfach mal eine Salve losgelassen.
Und später habe ich gewusst, dass das der Sekundarlehrer war und dann noch ein Jahr im Dienst. Und das ist für mich völlig unverständlich.
Frau Minder.
Der arme Vater, ja, der ist einmal gekommen im Jahr. Aber da habe ich vielleicht gewusst an einem Ort oder geputzt und sie haben zusammen geredet. Und das Letzte ist er gekommen, die sagen, und das war's. Und zuletzt bin ich ja noch bei dem gewohnt, bei dem armen Vater. Der hat mich zuletzt aufgenommen.
Sie sagen das so mit einem seltsamen Lächeln.
Ja, ich habe einfach das Gefühl, der hat seine Pflicht auch nicht wahrgenommen. Ja, das Wort sagt es ja, armer Vater. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, der kommt und der, ja, die würden den fragen, wie es geht. Und ja, vielleicht halt dem vielleicht noch einmal über den Kopf fahren und sagen, du machst das schon gut. Aber ja, nein, nichts Sättiges.
Marco Leuenberger, was wisst ihr aus euren Forschungen, so aus der Motivation der Behörden oder auch der Pflegeeltern, was sie über ihre Arbeit gedacht haben?
Also, man hat natürlich nicht die Überlegungen gemacht, die man heute macht, dass man Pflegekinderplatz kontrollieren. Das hat man im 19. Jahrhundert noch gemacht. Das hat man erst im 20. Jahrhundert angefangen. Und da muss man auch sehen, wo die Amtsvormundschaft zum Beispiel in Zürich eingeführt wurde, anfangs vom 20. Jahrhundert. Dort haben die Amtsvormund 700 Mündel gehabt, die sie hätten sollen besuchen. Im Kanton Bern war das ähnlich gewesen. In der Stadt Bern, dort haben die armen Väter über 500 Kinder gehabt, die sie hätten können besuchen. Die haben ihre Arbeit gemacht. Die haben die Kinder besucht. Und dann muss man auch wissen, was sie gemacht haben bei diesen Besuchen. Wenn man die Verpflegungsverträge anschaut, die es seinerzeit gab, hat man mal geschaut, schafft das Kind dort? Das war etwas, was wichtig war. Wenn das Kind geschafft hat, war das gut. Hat es Kleider, die ganz sind? Das war etwas, was man kontrolliert hat. Man hat geschaut, ob es ein Zimmer hat und was für eins. Das waren die Punkte, die man kontrolliert hat. Also es ist vor allem mehr ums materielle Gang, ums Ganze drum und dran und nicht ums Wohl vom Kind. Das hat man dann nicht gedacht. Man hat doch ein bisschen geschaut, hat das Kind vielleicht noch rote Bäckchen. Und dann hat man das Gefühl gehabt, dass dem geht's gut, das ist frische Luft, das ist alles in Ordnung. Aber dass man mit dem Kind geredet hat oder so, das ist eigentlich in den wenigsten Fällen vorgekommen.
In den Interviews, die man gehört im Käfigturm zu dieser Ausstellung über die Verdingkind, sagen verschiedene, wenn der arme Vater ist oder eben der arme Inspektor, Behörde, die man kontrollieren kann, dann hat man vielleicht Kleider vom Pflegebruder angelegt oder das Zimmer vom Pflegebruder ist vorgewiesen worden. Da habe ich so mit das Gefühl beschlichen, hätten die armen Inspektoren nicht gemerkt, dass man sie quasi hinter das Licht führt? Oder haben sie sich gerne hinter das Licht führen einfach weil zu viel zu tun
war? Man hat sich dort auch nicht zu fest einmischen, wahrscheinlich in der Regel. Also, man muss auch sehen, dass die armen Väter, das sind regulär gewesen, oder vielfach auch Pfarrer, die in diesen Gemeinden selber hatten, die Kinder besuchen, die sind von diesen Gemeinden gewählt worden. Und da hat man sich schon gut überlegen müssen, ob man sich jetzt für ein Verdingkind oder für ein Pflegekind einsetzen will. Man hatte vielfach auch gute Beziehungen zu diesen Pflegeeltern. Das waren oft auch Leute, die einen gewissen Ruf hatten. Also zum Vornherein schon davon ausgegangen ist, dass das Kind eigentlich gut muss haben dort. Dass es gar nicht möglich ist, dass es schlecht haben kann. Von dort her ist, sind die Kontrollen eigentlich nicht in dem Sinn abgelaufen, wie wir uns das heute gerne würde vorstellen.
Habt ihr euch manchmal gewünscht, Herr Begert, jemand würde sich euch zuwenden, eben der Pfarrer oder der Lehrer, und sagen, was ist eigentlich los? Hättet ihr es können sagen?
Die Frage ist eigentlich gar nie auftreten. Und zwar, bei meinem Fall ist es so gewesen, dass der Pfarrer ab und zu auf das Bauernhöfli gekommen ist, aber der Grund hat darin gelegen, dass die Frau krank ist gewesen. Und der hat dann Trost gespendet und zugebettet und bittet. Ich bin manchmal neben dem Türen und habe fast ein bisschen provoziert und gedacht, ich will jetzt, dass der mich mal anspricht. Das hat er nie gemacht. Und, aber mir tut noch etwas ganz Besonderes, tut mir noch ganz besonders etwas anregen, zu sagen, nämlich eben das, weil der Gotthelf vorhin erwähnt worden ist, und der hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, der dörfliche Charakter, oder, wo die besseren Leute, eben die Pfarrer, die Lehrer und eben die besseren Bauern, die grösseren Bauern, dass die natürlich unter einer Decke waren. Also er sagt zum Beispiel eben, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, oder? Das ist im Käserei in der Fehfreude, oder? Wir kennen auch den Spruch, wenn das Brot ich esse, das Lied ich sing, oder? Und das glaube ich, das hat sich dort einfach so abgespielt.
Wenn jemand hat gesagt, was ist mit dir los? Wie geht es dir eigentlich? Hättet ihr etwas können sagen?
Sprachlos. Da bin ich sprachlos gewesen. Das ist übrigens auch etwas, was aus einer sozialen Isolation kam. Ich konnte lange Zeit nicht reden. Das war mir gar nicht möglich gewesen. Ich war der schweigsamste Schüler gewesen. Zwar scheint es nicht schlecht gewesen, was die schriftlichen Leistungen anbetrifft. Niemand hat man sich ja ausdrücken müssen. Aber wenn es um Kommunikation gegangen ist, hatte ich grosse Schwierigkeiten gehabt. Und das war lang gewesen, dass ich auch sogar unter Sozialphobie gelitten habe. Also, dass ich sogar die Leute gemieden habe, nur dass ich nicht reden muss. Und warum wird ich lehren? Das ist auch etwas, was ich nicht erklären kann. Vielleicht eben aus dem Bedürfnis heraus, reden ist etwas Wichtiges. Kommunizieren ist wahnsinnig wichtig, dass an Menschen herangehen. Und so habe ich es dann plötzlich auch gleich ein bisschen gelernt.
Wenn ihr das gehört, Frau Minder, was der Herr Becker sagt, er wäre sprachlos gewesen, wenn jemand ihn angesprochen hätte. Wie ist es eigentlich? Bist du zufrieden mit deinem Platz etc.? Wie wäre es denn euch ergangen? Oder seid ihr vielleicht angesprochen worden von jemandem?
Nein, es hat ihm immer etwas noch gefragt. Und ich hätte schon gar nicht dürfen. Also, uns ist so viel mit der Anstalt gedroht worden. Da hat man ja nachher das Gefühl gehabt, ja, also, man ist ja da, wenigstens, ja, hat man zu essen und hat ein Bett. In einer Anstalt hat man nicht wollen, obwohl man ja gar nicht gewusst hat, was das ist. Und man hat sich gar nicht dafür gehabt, zu sagen, es ist nicht gut. Und dann kommt noch dazu, wem hätten sie geglaubt? Das ist das, was der Herr Begert erzählt. Die sind alle unter der gleichen Decke gesteckt und manchmal lustet sie mir heute auch fast sagen, was Mensch eigentlich, wem das sie glauben. Aber so viel fies ist man ja nicht.
Ihr habt ja mal in eurer Jugend, nachher, was nicht mehr gegangen ist, habt ihr ein Abschiedsbrief geschrieben und gesagt, wenn ich bringe mich um. Und ich habe das in anderem Zusammenhang auch gehört, etwas Typisches von Verdingkind, die einfach gesagt haben, in der Jugendzeit, ich bringe mich um.
Ja, mir hat das Gioli, das wir jetzt gerade haben, hat mich gefragt, hast du es ernst gemeint? Und nachher habe ich gesagt, ich wüsste die Situationen sicher schon. Und wie der Herr Begert gesagt hat, er sei eine frohe Natur gewesen, Gottlob bin ich da so. Und das hat mir sicher über Mängsen weggeholfen. Und ich habe gerne gesungen, singe heute noch gerne. Und dann habe ich mich mit Singen viel getröstet.
Das ist euer Trost?
Ja.
Das ist das Doppelpunkt-Forum auf DRS1 zum Thema Verdingkinder. Wer trägt die Verantwortung? Bis jetzt haben wir in einer kleinen Runde über früher geredet. Jetzt reden wir in einer grösseren Runde darüber, ob das Verdingwesen von früher auch Auswirkungen auf heute hat. Da hier in der grösseren Runde sitzt Jacqueline Fehr, Nationalrätin von SP. Ihr habt 2003 im Nationalrat gefordert, dass das Kapitel Schweizer Geschichte soll aufgeschafft werden und dafür auch Forschungskredit soll gesprochen werden. Jetzt wird geforscht. Seid ihr zufrieden?
Ja, das ist sehr wichtig, dass die Geschichten ans Licht kommen, dass wir heute von diesen Geschichten erfahren und dass wir sie auch in einen Zusammenhang stellen, wie das vorhin auch gemacht worden ist, einerseits mit der todsmaligen Geschichte, also eben die grosse Armut, der Umgang mit dieser grossen Armut, aber auch mit der Behördenarbeit, mit dem Wegschauen und dann aus dem aus einerseits diesen todsmal Betroffenen heute ein Stück weit auch die Öffentlichkeit zu geben, dass man wenigstens Kenntnis nimmt von dem, was ihnen widerfahren ist, dass man aber auch die Lehre zieht für heute und dass man damit auch versucht, genauer herzuschauen bei den heutigen Pflegekindern, wo es ja auch viele gibt aus verschiedenen Gründen in der Schweiz und wo wir eben auch heute sehen müssen, dass längst noch nicht alles gut ist und dass sich gewisse Sachen, die Sie jetzt vorhin gesagt haben, heute noch nicht wesentlich verbessert haben.
Zum Beispiel?
Und das ist insbesondere das Mitspracherecht der Kinder, der Miteinbezug der Kinder, die Information der Kinder, warum kommen sie dort her, warum kann die Mutter nicht schauen oder der Vater, warum passiert jetzt eine Rückplatzierung, warum müssen sie zurück, wollen sie das überhaupt, wo fühlen sie sich wohl, wie geht es ihnen, das ist heute noch der allergrösste Mangel im Pflegekindwesen, der Miteinbezug der Kinder, die Information und auch das Mitspracherecht der Kinder.
Also weil das nicht gesetzlich verankert ist in dieser Pflegekindverordnung vom Bund?
Es ist nicht gesetzlich verankert und es ist auch vor allem immer noch nicht im Bewusstsein von der verschiedenen Zuständigen, wie wichtig dass das ist, dass man den Kindern eine aktive Rolle gibt. Nicht im Sinn, dass sie uns die Entscheidungen abnehmen, aber dass sie merken, es geht um sie und wir interessieren uns um das, über das, was sie finden. Wir wollen wissen, was sie dazu meinen, wenn sie jetzt zurück zur Mutter sollen oder ob sie jetzt sollen in der Pflegefamilie bleiben. Das ist für die Bewältigung von dieser schwierigen Situation und auch für den Umgang mit der eigenen Biografie. Warum ist mir das passiert? Warum habe ich Eltern, die mir nicht schauen können? Warum bin ich in dieser Situation gelandet? Um den Frieden zu finden mit der eigenen Biografie, um auch die eigene Biografie zu kennen, ist das ganz, ganz wichtig für die spätere Möglichkeit, in dieser Gesellschaft einen Platz zu finden und auch glücklich zu werden. Über das rauszukommen, ist das sehr wichtig. Und da muss ich sagen, wenn wir das hören von früher und vergleichen mit heute, ist das eigentlich erstaunlich, dass wir da noch nicht weiter sind.
Also das knüpft eigentlich an die Vergangenheit. Wieso tut sich die Behörde eigentlich so schwer mit der Thematik? Ich bleibe jetzt extra noch bei den Verdingkindern. Mit dieser Thematik Verdingkind. Also ich habe viel umtelefoniert und habe gemerkt, vielleicht gerade so, Bei jüngeren Leuten, die die Zeit nicht erlebt haben, die sagen, das ist ein interessantes Thema, haben wir uns aber jetzt so in dieser Art noch nicht Gedanken gemacht bei uns. Bei Eltern, die sagen, ja, es war halt so gewesen. Wieso tut sich eine Öffentlichkeit so schwer mit diesem Thema, Frau Fehr?
Also sicher hat man grundsätzlich Mühe, aus heutiger Sicht über gestern zu urteilen, weil man Angst hat, man werde diesen Leuten dort nicht gerecht. Die haben ja auch nicht aus purer Bösartigkeit so gehandelt. Und zweitens, weil man sich auch damit muss konfrontieren muss, macht man es denn heute so viel besser. Pflegekindwesen, wissen wir, das ist etwas, wo fast niemand weiss, dass es das gibt. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten rede, die Leute wissen nicht, was sind eigentlich Pflegekinder, warum gibt es das heute noch, was ist mit diesen Kindern, warum sind die nicht daheim? Das sind Kinder, die Eltern haben, die vielleicht psychisch krank sind oder eine Mutter, die psychisch krank ist. Das sind Kinder, die vielleicht sich die Eltern etwas antun haben und dann in eine andere Familie kommen müssen. Es gibt ganz verschiedene Gründe, dramatischere und weniger dramatische Gründe. Aber wir wissen von dem nichts. Es ist wie heute noch eigentlich die versteckte Ecke von der Familienpolitik. Und aus dieser Unsicherheit, nicht einmal zu wissen, was es ist, getraut man sich dann auch nicht Stellung zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo eben mit der Aufarbeitung von der Geschichte von der Verdienkind möglich ist, dass man über das kann reden, dass das Bestandteil ist für unsere Gesellschaft und das hilft ganz fest auch den gegenwärtigen Pflegekindern.
Es sind ja verschiedene Bücher rausgekommen, die Verdienkind geschrieben haben über ihre Geschichte. So ist das Thema so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen. Lange hat man den Eindruck gehabt, es sind Einzelschicksal. Es hat jetzt auch Pech gehabt und hat einfach ein schlimmes Leben gehabt und das hat man in Buchform können lesen. Einfach, dass da auch ein ganzes System dahinter ist. Marco Leuenberger, dir als Historiker, wann hat es so langsam angegriffen?
Also, was meinen Sie,
dass es angegriffen? Aber einfach so, dass es nicht einfach Einzelschicksal sind, von Kindern, die halt Pech hatten bei schlimmen Familien, sondern dass das Hunderttausende von Kindern betrifft und dass es so ein System war, das gestützt wurde.
Also, das sind kaum 10 Jahre oder 15 Jahre, wo man es wirklich so in grosser Allgemeinheit zur Kenntnis genommen hat. Es hat immer Leute gegeben, der Arthur Honegger zum Beispiel, der einen Roman geschrieben hat, die Rosalia Wenger hat ein Buch geschrieben, es hat auch andere Leute gegeben, die ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben haben, aber das hat man kaum in dem Sinn zur Kenntnis genommen, dass das wirklich Hunderttausende von Leuten waren, von Kindern waren, die das selber erlebt hätten. Die Armut, die hat halt weitgehend im Versteckten stattgefunden, die Kinder, die haben nie eine Lobby gehabt. Es ist nie zu einer Aufarbeitung gekommen. Man hat das Schicksal der Kinder der Landstrasse, das hat man aufgearbeitet. Dort hat man genau jemanden können sagen, wer der Schuldig war, in dem Anführungszeichen, wer die Verantwortung hatte. Das war bei den Verdienkindern nie so gewesen. Dort sind so viele verschiedene Involvierte gewesen, die Kinder platziert haben. Zum Teil sogar die eigenen Eltern, die sehr, sehr viele Kinder mussten fortgehen aus armenrechtlichen Gründen. Und das ist wirklich einfach verschwiegen worden, aus verschiedensten Gründen. Es ist zum Teil schon angetönt worden, aus Scham, aus Angst auch wieder. Wir können Nachteile leiden. Also es sind sehr viele Gründe dafür verantwortlich, dass das nicht früher und nicht im grossen Massen die Öffentlichkeit ist gekommen.
Und heute? Was denkt ihr?
Also,
die Leute Lust, über das sich auseinanderzusetzen.
Das ist ein bisschen zwiespältig. Also, man hört immer wieder die Reaktion, was wollt ihr jetzt da wieder alte Sachen ausgraben, das ist vorbei. Vor allem halt da, wo es nicht unbedingt nur Positives gibt, sondern eben ein bisschen mehr Negatives. Aber ich denke, es ist wichtig, das ist vorhin schon von der Frau Fähre darauf hingewiesen worden, nicht nur für die Betroffenen, sondern es sind nicht nur die Betroffenen betroffen gewesen, sondern dass sie noch Eltern drumherum, dass sie Geschwister, dass sie Nachkommen, dass sie aber auch Behörden und Pflegeeltern. Also, man muss alles einbeziehen und schauen halt, wie das zusammen funktioniert hat und was das für Auswirkungen hat. Also durch das, dass es heute keine Verdienkung mehr gibt, ist die Geschichte nicht einfach abgeschlossen. Wir haben viele Gespräche geführt mit Nachkommen von Verdienung oder mit Partnern von ehemaligen Verdienung, die zum Teil wieder Ähnliches erlebt haben wie ihre Eltern oder ihre Partner.
Also es geht weiter. Also das hängt jetzt heute rein.
Ja, ich denke, das wäre auch etwas, wo für die Politik wichtig wäre, zu wissen, die Auswirkungen eigentlich, die das letztlich gehabt hat, in dem, dass wir eben Hunderttausende von Kindern gehabt haben, die das erlebt haben oder ähnlich erlebt haben, wie Frau Minder und der Herr Begger. Es gibt ja auch die Kinder, die einfach sonst Alltag haben müssen arbeiten. Man darf in dem Sinne nicht nur auf die Verdienkung konzentrieren, sondern wir müssen das weiter ausdehnen und einfach schauen, die Kindheit, die Jugend, die man dann hatte, die Auswirkungen auf heute oder auf weitere Generationen.
Samuel Lutz ist auch hier in der Runde. Der Samuel Lutz ist Pfarrer, Ex-Synodalratspräsident von der reformierten Kirche Bern, Jura, Solothurn. Ihr seid 11 Jahre lang bis 07 seid ihr Synodalratspräsident gewesen, von der reformierten Kirche im Kanton Bern, Solothurn und Jura. Ist das ein Thema für Dingwesen, das irgendwie ist diskutiert worden, sagen wir im Kirchenparlament oder dann bei euch quasi in der Exekutive von der Kirche?
Ich habe genau zurück überlegt und habe auch noch ein bisschen nachgeschaut, wo die entsprechenden Leute noch gefragt. Könnte sein, dass ich etwas vergessen hätte. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Zeit, als ich beim Synodalrat war, vorher nebenamtlich und nachher als Präsident, aus der Synode nie ein Vorstoss gekommen ist. Und im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund nicht. Dabei war zum Beispiel ein Verdienkind Mitglied von der Synode, ein ehemaliges, hat aber einen anderen Vorstoss gemacht. Immerhin, das Thema ist insofern nicht ganz unbekannt, als man als Kirche ohnehin mit der Vergangenheit zu tun hat. Also, unsere Vergangenheit ist nicht einfach das glorreiche Reich Gottes. Und da wird man immer wieder darauf angesprochen. Und das spaltet da so ein bisschen die Gemüter. Die einen sagen, wir können ja nicht hinterher und so weiter, wir müssen in die Zukunft schauen. Und andere betonen ändern, aber es ist unsere Vergangenheit. Und darum lasse ich mich auch ansprechen auf das, auch wenn ich jetzt nicht mehr im Amt bin. Es ist aber ähnlich, wie der Herr Leuenberger hat gesagt, es muss kommen, das Thema. Und darum sind die Publikationen so wichtig und darum ist die Ausstellung so wichtig. Ich bin sie auch schauen, weil ich lese sehr viel. Hat mir unglaublich weh, was ich da lese. Unglaublich viel mehr, also, was dir jetzt erzählt hat, was alles da dahinter steckt. Oder? Ich will nicht ins Berichten kommen, aber da muss ich einfach auch ein bisschen persönlich angehen. Weil es die letzten Tage, wo ich all die Sachen gelost habe, die Hördokumente und die Bücher und so weiter, das hat mir den Schlaf gehabt. Das sind traumatische Bilder in mir inne, wie man mit diesen Mädchen und diesen Buben umgegangen ist. Und das darf nicht sein, da muss man lernen für die Zukunft. Und was man jetzt mit der Vergangenheit macht, im Käfigturm hat jemand gesagt, und das ist interessant, was mit der Wahrheit zu tun hat. Es macht jemand die Erfahrung, wie er erzählt, wie es ihm gegangen ist. Man glaubt ihm es nicht einmal, oder? Sag ich, du übertreibst und so weiter. Und er wäre einfach sein Wunsch, wäre, dass man ihm mindestens glaubt, oder? Weil er hat nämlich als Kind Erfahrung gemacht, dass man ihm nie hat glaubt, oder? Sondern man hat ihn einfach gestraft für nichts. Und wenn er noch die Wahrheit hätte gesagt, hätte er auch noch Strafe bekommen. Also, der Umgang mit der Vergangenheit und das Lehren in der Gegenwart, wie Frau Nationalrätin gesagt, das denke ich, ist ein enorm, enorm wichtiges Thema.
Ihr seid selber Pfarrer gewesen, lange Zeit in Leissigen. Ihr habt vorhin den Herrn Beger gehört, der gesagt hat, das ist zwar der Pfarrer zur Familie gekommen, ist zu der Frau gegangen, eben hat schöne Gespräche oder vielleicht auch Trost gespendet und hat sich eigentlich nicht umgeschaut nach dem Verdingkind. Könnt ihr euch vorstellen, wie so etwas zustande kommt? Einfach weil man so Teil ist von dieser Dorfgemeinschaft. Und ich denke, so ein bisschen aus heutiger Zeit heraus, es geht ja um Toleranz, Nächstenliebe bei den anderen wahrnehmen. Oder wie stellt ihr euch das jetzt als Pfarrer vor? In was für Situationen sind dort eure Amtskollegen gewesen?
Ah, früher meint ihr einen anderen als heute. Also ich als Pfarrer viel, viel mehr Freiheit und Kompetenzen gehabt, etwas zu sagen. Und auch mit dem Gemeindepräsidenten zu reden oder mit der Regierung zu reden und so weiter. Ohne, dass man gerade im Filz nachher selber verraten worden ist. Aber das, was dir gesagt hat, dass das auch zusammengehangen hat, das war früher so gewesen. Ich brauche heute beim Spazieren auch immer gesagt, wer ist eigentlich die Schuld? Es ist schwierig, Einzelne zu finden, aber das System ist es so gewesen. Man hat einander gegenseitig gedeckt. Es hat keiner ausschwärmen können. Und wenn einer etwas probiert hat, ist es noch falsch rausgekommen. Ich gebe jetzt so ein Beispiel von einem Pfarrer, der bei einem Bub sieht, in der Unterweisung, ist etwas nicht gut gefahren. Du, was ist mit dir? Was hat man mit dir gemacht? Und dann erzählt sie seiner Not, oder? Dann geht der Pfarrer heim und nimmt den Bub vor und sagt, doch, Regel, was hast du gemacht? Das kommt nicht mehr in Frage und so weiter. Und was ist passiert? Und der Bub ist gestraft worden. Das einzige Beispiel, das ich gefunden habe, wenn etwas gegangen ist, ist, wenn der Lehrer und der Pfarrer und der Doktor einander geholfen haben. Aber wisst ihr, beim Doktor, da war das Kind schon so verschlagen gewesen, dass man etwas hat müssen machen. Aber wenn einer allein wollte, darum, es hat müssen Möglichkeiten geben vom Zusammenwirken, nicht? Für das überhaupt, einer allein ist nie der Anwalt gewesen. Ich wollte nur mal heute sagen, und das ist das Problem, dass das ganze System hat irgendeine so eine Rechtsnormen gehabt. Und die Kinder waren nicht in diesen Rechtsnormen, sondern die waren einfach ausserhalb. Darum hat sich auch niemand dafür wahrscheinlich eingesetzt. Also, ich ehre meine Eltern über den Tod hinaus. Aber da ist Schuld begangen worden, sehr viel.
Dass einfach, wenn es Koalitionen gegeben hat, der Lehrer und der Doktor und der Pfarrer, dann ist es gelungen, zum Beispiel jemanden aus einem ganz schwierigen Verhältnis rauszulüpfen, Herr Leuenberger.
Ja, das hat auch andere Konstellationen gegeben. Sie haben immer wieder Kinder, wo irgendjemand für sie eintreten ist, sei es einzelne Lehrer, sei es Verwandte, das ist vorgekommen durchaus. Also das muss man sicher auch festhalten. Aber das ist so, wie vorhin der Herr Lutz gesagt hat, oder? Also das arme Wesen, das hat nach einem ökonomisch-moralischen Prinzip funktioniert. Also man hat immer das Gefühl gehabt, man muss die Leute auch noch erziehen. Man hat auch nur die Leute unterstützt, geschützt, wenn sie sich entsprechend verhalten haben. Also jemand, der zum Beispiel vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben hat oder ein bisschen mit schönen Kleidern dahergekommen, der war nicht würdig, in dem Sinne unterstützt zu werden. Und dort hat man probiert, die Leute entsprechend zu erziehen. Und man hat das Gefühl gehabt, die Kinder tragen das in sich schon. Die muss man fortnehmen aus einem solchen Milieu. Die müssen man dort her, wo sie lernen, arbeiten, in erster Linie. Und das hat man, glaube ich, erreicht. Das hat man gehört heute. Also das sagt schon das, was viele Betroffene heute noch als Positives betrachten, dass sie lernen arbeiten. Aber das Ziel, denke ich, als solches ist schon eigentlich verfehlt worden, weil viele von diesen Kindern eben nicht in die Schule können, nicht haben sich können behaupten, im späteren Leben schlechte Startchancen für eine Lehre. Und was auch schon angedeutet ist worden, sehr viele von diesen Kindern, die den Freitod gewählt haben, durch das, was sie Schlimmes erlebt haben.
Die katholische Kirche vom Kanton Luzern hat sich zu dieser Thematik Gedanken gemacht. Hier in der Runde sitzt der Jürg Trottmann, Synodalrat von der katholischen Landeskirche Luzern. Und bei meinem Umfragen bei eben Kirchen, bei Behörden, hat es immer wieder geheissen, die in Luzern, die haben etwas gemacht. Herr Trottmann, bei euch ist aus dem Kirchenparlament ist der Vorstoss gekommen. Das, was der Herr Lutz hat gesagt, bei ihm, bei den Reformierten, ist das nicht passiert, wo man gesagt hat, was machen wir eigentlich im Zusammenhang mit diesen Verdingen? Kinder haben sich mit dem müssen beschäftigen. Der Synodalrat hat sich mit dem müssen beschäftigen. Und ihr habt eine Erklärung verfasst. Ihr habt noch ganz viele dazu überlegt. Ich tue schnell etwas vorlesen, was ich da in dieser Erklärung gefunden habe. Als Kirchenmitglieder und als Bürgerinnen und Bürger des Kantons Luzern schmerzt es uns, dass Verding und Heimkinder in ihrer Jugend unter psychischem und physischem Druck leiden mussten. Wir bitten alle um Verzeihung, denen als Verding und Heimkinder Unrecht geschah. Dass das zustande kam, hat das viel zu reden
gegeben,
sicher.
Ja, das hat sicher einiges zu reden gegeben. Das hat bei allen zu reden gegeben, die beteiligt waren. Es hat bei mir selber einiges ausgelöst an Fragestellungen und so weiter. Meine erste Reaktion, wo der Vorstoss kam, ist, man soll sich doch einsetzen, dass sich die Bischofskonferenz entschuldigt, dass die Kantonsregierung etwas unternimmt und so weiter. Das war meine erste Reaktion. Ja, warum eigentlich? Ich habe also auch ein grosses Fragezeichen zuerst gemacht und vor allem habe ich gefunden, ja, warum soll unser Parlament sich entschuldigen oder warum sollen sich andere entschuldigen? Die haben ja noch gar nicht existiert zur damaligen Zeit, die hat es noch gar nicht gegeben oder so. Also die Fragestellung ist ein bisschen das erste Mal auf dieser Ebene gelaufen, bis dann die andere Ebene reingekommen ist, die Ebene von Betroffenheit. Und zwar die Betroffenheit, die das erste Mal darum gegangen ist, zu merken, da hat es, neben vielen, das haben wir auch schon gehört, wo es nicht schlecht hatte, wirklich viele gehabt, die ganz dreckig haben unterdurch müssen. Und, das ist dann noch deutlicher geworden, sie haben nicht nur unterdurch müssen, sondern es gibt auch solche, die heute noch darunter leiden. Und die das gekannt haben, die mit jemandem im Kirchenchor gesungen haben, beziehungsweise im Volkschor, die haben gesagt, ein Zeichen der Entschuldigung wäre schon ganz, ganz viel wert, überhaupt einmal wahrgenommen zu werden. Und das war wie ein Klick gewesen bei vielen von uns, dass einmal die Fragestellung zuerst gekommen ist, Moment einmal, wir müssen jetzt nicht lang über alle Details diskutieren, sondern die Menschen haben eine Not erlebt und die Not ist immer noch da zum Teil und die Not könnte gelindert werden. Und darum heisst die Erklärung auch im Übertitel «Solidarität hat Vorrang». Also jetzt geht es nicht um die, die gut gewesen sind. Es geht nicht um die, die ihre Sache recht gemacht haben, sondern es geht einmal um die, die benachteiligt gewesen sind und es vielleicht oder tatsächlich auch heute noch spüren. Das sind die, die im Vordergrund stehen.
Es ist eine Entschuldigung, die ihr in eurer Erklärung habt und ein Denkmal, das ihr setzt, in Form von einem Öpfelbäumchen mit einer Tafel dran, wo ihr nachher schnell sagen wollt, was dort dran steht. Also etwas mit einem symbolischen Gehalt. Es soll ein Feier geben, diesen Sommer, mit Haufen Vertreter. Was steht auf dem Schildli?
Beim
Öpfelbaum?
Ja, auf dem Schildli wird stehen, wer hungrig oder wehen Herzens Äpfel stibitzt, ist kein Dieb. Es geht um die Stigmatisierung, um die Bezeichnung, dass jemand, der sicher geklaut hat, das wissen alle Beteiligten, dass er dann ein Dieb war. Und dass er weil ein Dieb war oder als Dieb bezeichnet worden ist, dass man gedacht hat, der darf oder muss gestraft werden. Denn wenn er nicht gestraft wird, dann tut sich das Böse nie ihm festsetzen und so weiter. Und wir wollen ganz klar sagen, das ist es nicht. Und darum auch eben nicht ein Denkmal als Erinnerungsmal, wo irgendetwas Düsteres ausstrahlt, sondern ein Gegenpol, etwas, wo könnte lebendig sein, wo könnte darauf hinweisen, auch aus der Not heraus kann noch mal etwas wachsen und es soll etwas wachsen. Und der Zweck natürlich von dem Äpfelbaum ist, dass alle, die vorbeilaufen, wenn die Äpfel reif sind, die Äpfel dürfen nehmen und sollen nehmen. Das ist natürlich das Ziel vom Ganzen. Nicht einfach, dass die jetzt eingehakt sind und nachher hat irgendein Bauer oder eine Bäuerin oder sonst irgendjemand die Frucht davon.
Monika Minder, was sagt ihr zu so einem symbolischen Akt, zu so einem Denkmal, der Äpfelbaum oder auch zu dieser Entschuldigung von der katholischen Kirche von Luzern?
Ja, das ist schön, dass ihr noch Gedanken gemacht habt und etwas habt können bewegen. Für mich persönlich, es tut mir leid, wenn ich das muss sagen, habe ich das Gefühl, bringt das nichts. Es tut mir leid, wenn ich das muss sagen. Ich habe erfahren, dass die Frau, die mir sehr weh getan hat, sich dann noch entschuldigt hat. Und das ist für mich, heute sagt man, ein Highlight gewesen. Das ist für mich, ich würde jetzt sagen, mehr gewesen, weder ein Schildchen an einem Ort.
Also, dass das Persönliche wirklich, dass man die Geschichte einigermaßen hat können bereinigen.
Ja.
Herr Begert.
Ja, es geht mir ähnlich, die Erklärung, die jetzt hier so in den Grundzügen erwähnt worden ist recht komplex. Und was ich daraus herausgespüre, sind zwei Sachen. Das eine ist der Versuch, jetzt zumindest einmal das Unrecht zu anerkennen. Öffentlich zu anerkennen, das ist sicher wichtig. Und das zweite ist, bei einer Entschuldigung, die bringt mir nur etwas, wenn es eine tätige Form der Entschuldigung ist.
Also Geld?
Nein, nicht einmal. Oh nein. Nein, so etwas, wie jetzt hier vorhin gesagt worden ist, dass man die Öffentlichkeit mit Symbolhandlung, man kann es ja nicht anders mehr machen. Man kann ja die meisten sind ja verstorben von diesen Verdingkindern und die ruhen jetzt in Frieden. Die werden keine Forderungen mehr stellen. Ich bin der Auffassung, eben, dass eine tätige Reue gezeigt werden soll, im Sinn, dass Personal und Geld zur Verfügung stellen, dass das Thema ein bisschen in der breiten Bevölkerung Niederschlag findet, dass eben auch das Thema, wie könnte man dem sagen, so eine Art soziale, geschichtliche Gedächtnis von der Bevölkerung hineingeht. Ich wette, dass die junge Generation und die zukünftigen Generationen wissen, aha, in den Geschichtsbüchern ist das beschrieben. Ich bin erstaunt gewesen, als ich das erste Mal mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, was hat jetzt die Geschichte gemacht mit diesen Verdingkindern? Und dann habe ich ein dickes Buch in die Hand bekommen, eines vom Herrn Huckler, Kindsein in der Schweiz. Und das sind die verschiedensten Formen von Kindsein in der Schweiz gewesen, von Aristokratenfamilie, von Patrizierfamilie, von Arbeiterfamilie und so weiter, von Bauernfamilie. Und in einem Satz innen ist gestanden, wir haben leider keine Historikerin oder Historiker gefunden für das Thema für dein Kind zu behandeln. Ich finde das für eine Schweiz, die sich demokratisch nennt und die sich immer und immer wieder behauptet, sie tüge eben die humanitäre Tradition oder sie sich verpflichtet, finde ich das also schlicht einfach beschämend.
Herr Begert, ihr sagt, einfach eine angemessene Würdigung, dass es auch in der Öffentlichkeit, also dass es ein Teil von der Schweizer Geschichte ist.
Ja.
Ja. Herr Trottmann, jetzt müsst ihr aber schnell etwas darauf sagen, Sie sind nicht so zufrieden da auf dieser Seite.
Ja, das kann ich an und für sich gut verstehen. Das ist einer der Punkte, der mich auch sehr, sehr beschäftigt hat und unsere Gruppe, wo wir darüber nachgedacht haben. Eine Entschuldigung ist schnell einmal gesagt oder so. Aber wie kommt man an diese Menschen an? Und darum war es uns ganz wichtig, bevor die Erklärung in die Öffentlichkeit gegangen ist, bevor sie verabschiedet worden ist, haben wir mit der Gruppe Verdingkinder suchen ihren Weg, Regionalgruppe, die es bei uns im Kanton Luzern gegeben hat, 10 Verdingkinder eingeladen, also ehemalige für den Kinder eingeladen, ihnen die Erklärung gegeben, zuerst ihre Geschichte angehört, ihnen sie dann gezeigt und so weiter und gefragt, ob sie damit etwas anfangen könnten. Ob sie sagen, das ist es. Und wir haben für uns klar entschieden, wenn sie sagen, nein, es ist nicht, dann wird die Erklärung nicht veröffentlicht. Weil es geht uns darum, dass die so lange Zeit keine Stimme haben, wenigstens ansatzweise ein bisschen können ihre Stimme äußern. Und im zweiten Punkt bin ich natürlich ganz einverstanden, ohne dass man noch etwas denn daraus ausmacht im geschichtlichen Bereich und so weiter oder im Nachdenken. Ohne dass man das macht, bringt das eigentlich mehr als Symbolik oder PR-Arbeit, bringt das nichts. Und darum steht in dieser Erklärung auch noch, dass wir möchten schauen, ob es eine Untersuchung kann geben, eine Studie kann geben, die nicht nur geschichtlich anschaut, was war, sondern probiert von verschiedenen Wissenschaften zusammen, nämlich von der Geschichte, von der Psychologie, von der Pädagogik, von der Theologie her, einmal anzuschauen, ob die Wissenschaften zusammen können erklären, wie ist das eigentlich passiert? Wie hätte es dazu kommen können, dass Menschen, die es eigentlich gut gemeint haben, oder zumindest ein grösserer Teil, der es irgendwo gut gemeint hat oder so, trotzdem zu Methoden gegriffen haben, wo man sich wirklich, wenn man noch hat, muss das Haar ausreißen, oder? Einen Kopf langen, dass das möglich war.
Also das gehört schon auch noch dazu. Also das ist ein Teil davon, dass man schaut, können wir eine Forschung unterstützen, wo eben die Forschung, die es jetzt schon gibt, kann vertiefen und dass man dort einen Schritt weitergehen kann. Jacqueline Fertig, seit vorhin hat er gerade reagiert, wo der Roland Begger das hat gesagt, es sei einfach ein Satz in diesem Buch über Kindheit in der Schweiz, es hätte noch das Verdingwesen gegeben.
Ja, also ich kann zwei Bemerkungen, die ich noch einmal aufnehme. Der Herr Lutz hat gesagt, hat von dieser Begegnung erzählt, von dem ehemaligen Verdingkind, der gesagt hat, es gibt Leute, die glauben mir das nicht einmal. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Teil für, also, ein Motiv oder eine Motivation fürs Aufarbeiten, fürs Darstellen, fürs Zeigen, fürs Öffentlichmachen, dass man diesen Leuten wenigstens glaubt, was sie erlebt haben, dass sie das so dass es in dieser ganzen Dramatik eben tatsächlich so war. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil für die Kinder war ja nicht die einzige Gruppe in diesen Jahren, die so schrecklich unter dieser verfehlten Armutspolitik gelitten hat. Es gibt ja andere Gruppierungen, es hat ganz verschiedene Methoden gehabt, wie man mit Armut so schlimm umgegangen ist, weil man einfach da die Schuldhaftigkeit von Arm sie eben auch ganz stark thematisiert hat. Das Zweite ist das Thema von der Entschuldigung. Aus meiner Sicht, die Gespräche, die ich immer wieder höre, ist, dass viele für die Kinder das Gefühl haben, sie selber hätten eben doch ein Stück Schuld. Weil das ist ihnen ja immer gesagt worden. Du bist, du machst es nicht richtig. Du bist schuld, dass es dir so schlecht geht. Du hast eben schlechte Eltern gehabt. Du hast dich falsch verhalten. Darum schlage ich dich etc. Und Entschuldigung heisst eben für mich auch im wahren Wortsinn entschulden. Also die Menschen von Schuld freisprechen, indem dass man klar auch von offizieller Seite heute sagt und ihren Nachkommen sagt, eure Eltern, ihr habt keine Schuld an dem, was euch widerfahren ist. Es ist so und so und so gewesen. Das sind die Umstände.
Frau Fehr, wer müsste das sagen? Wenn ihr sagt, von offizieller Seite wäre das der Bundesrat?
Es gibt zwei Sachen. Es ganz Wichtige für Betroffene ist sicher, dass die Persönliche, also die Frau, die ihnen Leid angetan hat, Frau Minder, dass sie das macht. Das ist ganz sicher ganz wichtig. Aber die offizielle Schweiz heisst, es müsste der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin sein. Aber nicht einfach mit Wort. Sondern meine Vorstellung wäre beispielsweise, dass man die Ausstellung, die man jetzt im Käfig durch hat, ausbaut in eine Ausstellung zur sozialen Schweiz. Wie ist die Schweiz, wie ist die soziale Schweiz entstanden? Durch welche Wellentäler ist sie gegangen? Wie ist mit Armut umgegangen worden? Wie ist mit Rechtschaffenheit umgegangen worden? Wer ist da alles betroffen gewesen? Dass man das beispielsweise im Landesmuseum ausstellt, als Tourausstellung, statt nur Hellebarden und Ritterrüstungen. Das ist Teil von der Schweiz. Und über das müssen auch nachkommende Generationen etwas wissen.
Im Landesmuseum geht am 1. August eine Tourausstellung auf über Schweizer Geschichte. Dort ist einfach ein Teil auch Wirtschaftsgeschichte und ein Teil geht um Armut in der Schweiz, soziale Gegensätze. Das Verdingwesen in dem Sinn wird so nicht gestreift. Immerhin kommt Armut schon ein bisschen vor. Würdet ihr dann sagen, wir müssen quasi auch mehr noch sich um die Problematik der Verdingkinder
Nicht ausschließlich, aber auch. Also wir haben Zwangssterilisationen gehabt, wir haben Kinder der Landstrasse gehabt, wir haben Schwabengänger gehabt, wir haben administrativ versorgte Jugendliche gehabt. Wir haben ganz viele Gruppen gehabt, wo man jetzt allmählich merkt, dass es ja immer die gleichen Themen waren. Wie geht die Gesellschaft mit Armut um? Wie geht sie mit fehlender oder erwarteter Rechtschaffenheit um? Wie geht sie mit denen um, die nicht so ganz in die gleichen Muster passen? Es sind ähnliche Themen gewesen und das ist der Grundstein dann letztlich auch von unserer sozialen Politik, wenn wir sie heute entwickeln müssen. Weil es gibt noch heute Leute, die aus dem Muster rausgehen. Es gibt noch heute Leute, die arm sind und unsere Unterstützung brauchen und auch nicht schuld sind, für das, dass sie arm sind. Also das muss man darstellen in der ganzen Breite und es wäre schön, wenn wir die Ausstellung mal noch erweitern könnten.
Wie könnte so eine Wiedergutmachung aussehen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Schreibt ein Mail doppelpunkt@drs1.ch. Braucht es eine Wiedergutmachung? In welcher Art und Weise könnte die aussehen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Janine Geigele.
drs1@drs1.ch. Das ist die Adresse. Neun ist doppelpunkt@drs1.ch.
Doppelpunkt. Forum.
Seit dem 8. reden wir im Doppelpunkt Forum über Verdingkung, dass sich Kinder, die als billigste Arbeitskräfte auf Bauernhöfen oder Betrieben sind, untergebracht wurden und hart haben müssen arbeiten. Die Kinder sind geschlagen worden, haben keinen Kontakt zur Aussenwelt gehabt, haben allein oder isoliert gelebt. Und das und nicht die harte Arbeit beschäftigt heute die Verdingkung noch immer. Behörden haben zwar ab und zu die Familie kontrolliert, aber mehr auf Materielles als auf das Wohlbefinden der Kinder geschaut. Betroffene im Studio haben gesagt, dass sie gar nicht hätten können antworten, wenn sie jemand gefragt hat, wie es ihnen geht. Im Dorf haben alle geschwiegen, ein ganzes System hat sich nicht für die Kinder eingesetzt. Wer aber soll sich heute entschuldigen? Damit hat sich auch die katholische Landeskirche Luzern beschäftigt. Ein Zeichen für eine Entschuldigung wäre schon, wenn man mal wahrgenommen werde, darüber reden kann und man ihnen auch glaubt. Und was für Auswirkungen hat das auf heute? Es sei gut, dass geforscht und geredet wird und dass Lehren daraus gezogen werden. Gerade heute bei den Pflegekindern gibt es immer noch grosse Mängel von Mitspracherecht und Information. Der Umgang mit der Vergangenheit und mit der Behördenarbeit sind darum extrem wichtig. Und Gäste von der Christine Hubacher sind Monika Minder, ehemaliges Verdingkind, heute Hausfrau und Betreuerin von ehemaligen Drogenkranken, Roland Begert, ehemaliges Verdingkind, passionierter Gymnasiallehrer, Autor vom Roman «Lange Jahre fremd», Jacqueline Fehr, SP-Nationalrätin, Co-Präsidentin Pflegekinderaktion Schweiz, Marco Leuenberger, Historiker und Co-Herausgeber vom Buch «Versorgt und vergessen», Samuel Lutz, Pfarrer, ehemaliger Synodalratspräsident von der reformierten Kirche Bern, Jura, Solothurn und Jürg Trottmann, Synodalrat von der katholischen Landeskirche Luzern. Und ihr könnt E-Mail schreiben und anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222, oder ein E-Mail schreiben. Unter anderem möchten wir gerne von euch wissen, wer soll sich für was entschuldigen. Die E-Mail-Adresse doppelpunkt@drs1.ch. Und Christine, wollen wir gerade das Telefon auftun?
Ja, das ist gut.
Also gut, als erstes fangen wir gerade an mit Herrn Lutz aus Herisau. Grüß dich, Herr Lutz.
Guten Abend miteinander.
Herr Lutz, wir lassen euch zu, die Runde, ihr habt euch gemeldet. Geht es um die Wiedergutmachung?
Ja, unter anderem. Also ich möchte zuerst mal sagen, ich gehöre nicht zu der Generation, die es erlebt hat. Wenn ich Geschichten höre, meistens Erlebnisberichte, da kommt einem zum Teil wirklich nackte Heule. Ich kann das nicht verstehen. Ich habe mich manchmal gefragt, warum hätte es passieren können. Eine Überlegung, die ich mir gemacht habe, das möchte ich die Runde werfen, mir tut und mir tut es heute auch, das ist nicht vorbei, es geht irgendwo um so einen Begriff von Rechtschaffenheit. Es gibt die Rechtschaffenen und es gibt die anderen. Und bei den Rechtschaffenen schaut man nicht an. Man tut die Kinder zu so Leuten, die man gemeint hat, die man behauptet hat, die sind werte Bürger, ehrenwerte Bürger, und der ist nicht mehr geschaut worden. Und das ist heute genau das Gleiche. Und ich denke, wir sollten auch in die Zukunft hin, sich nicht blenden lassen von Leuten, die momentan oben aufschwimmen, die momentan scheinbar rechtschaffen sind und die anderen irgendeinen anderen Topf werfen.
Gut, herzlichen Dank für euer Statement, Herr Lutz. Wenn ich in die Runde schaue, es geht um die Rechtschaffenheit früher, oder? Ihr habt es angesprochen, die Dorfgemeinschaft, die auch zusammengehalten hat, aber auch heute, dass man eigentlich die Leute, die so landläufig als rechtschaffen gelten, auch nicht so wagt zu kritisieren. Ist das so, Jacqueline Ferizim? Ihr seid ja von der Aktion Pflegekinder Schweiz und ihr habt vorher die Pflegekinder angesprochen, dass dort heute auch noch Sachen im Argen liegen. Dass man nicht wagt zu kritisieren, wenn man denkt, das ist doch so eine tolle Familie.
Ja, es gibt das heute noch. Es gibt noch Platzierungen von Pflegekindern, die im ganz kleinen Kreis passieren, also wo Gemeindebehörden quasi das Kind einem angesehenen Mitglied von dieser Dorfgemeinschaft anvertraut und dann sich nicht mehr getraut, wirklich nachzuschauen, ob das dem Kind dort auch gut geht. Es ist noch heute so, dass es halt ja vor allem auch in dörflichen oder kleinräumigen Ort, Gemeinschaft, Situation gibt, dass man sich nicht getraut, gegen gewisse Leute auch aufzustehen und denen genauso mit dem gleichen Maßstab auf die Finger schaut wie anderen. Und das ist wirklich, das ist für die betroffenen Kinder ein grosses Risiko. Wenn sie nämlich dann dort sind und es ihnen nicht gut geht, dann nachher schaut niemand mehr her. Und ich finde tatsächlich, was der Herr gesagt hat, die Frage von Rechtschaffenheit ist ein roter Faden, der sich durch all die Geschichten durchzieht. Auch wie ist man umgegangen mit alleinerziehenden Müttern? Wie ist man umgegangen mit armen Familien? Wie ist man umgegangen mit Jugendlichen, die so ein bisschen aufmüpfiger waren, die vielleicht ein bisschen bunter angelegt waren, etc.? Das ist immer die Frage von, sind das noch rechtschaffene Leute? Oder sind das irgendwelche komische, die nicht recht tun wollen? Und der schmale Grad von dieser Rechtschaffenheit zieht sich durch wie ein roter Faden und ist natürlich heute immer noch ein Maßstab. Und ich finde, was der Herr sagt, ist sehr, sehr wichtig. Man sollte sich nicht täuschen lassen von denen, die gerade im Moment oben aufschwingen, sondern man muss wirklich genau her schauen.
Monika Minder, ihr habt ja heute selber Pflegekind. Ja. Die Rechtschaffenheit. Was sagt ihr dazu?
Also bei uns ist das so, dass ja alle Wochen ein Betreuer kommt. Und da wird alles ganz offen auf den Tisch gelegt und das Kind wird sehr viel, also über alles ausgefragt. Und da könnte jetzt nichts schief gelaufen.
Seid ihr dabei? Oder ihr geht ihr raus? Oder ihr denkt, das Kind muss einmal alleine mit diesen Leuten reden? Oder wie?
Eigentlich ist es so gemeint, dass man zuerst mit dem Klient oder mit dem Kind jetzt in diesem Fall redet und nachher mit der Gastfamilie und nachher dann noch an den Tisch hockt und dann zusammen noch. Aber ich habe gerne angestrebt, dass man alle gerade um den Tisch herum hockt und dass jedes alles darf auf den Tisch bringen. Und ich bin sehr gut gefahren. So, ich habe gerne das Gefühl gehabt, wir können nachher, wenn sie gegangen sind, die Betreuer wieder frisch voranfangen. Es soll aber auch Gelegenheit sein für das Kind, dass es ganz alleine mit den Betreuern reden kann.
Janine Geigele, ein weiteres Telefon oder ein Mail?
Wir haben ein Telefon von einem Hörer, der ein Verdinging ist, aber der Name nicht will sagen und jetzt auf Sendung ist.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr hört unsere Sendung, Doppelpunkt Forum, Verdinging. Wer trägt die Verantwortung? Was habt ihr zu sagen?
Ich habe zu sagen, dass das Ganze finanziert worden ist vom Bund. Und zwar Pro Juventuten ist unterstützt worden. Und anschließend hat der Herr Präsident von der Pro Juventuten, als er Bundesrat worden ist, gewisse Akten sogar noch top secret gemacht, dass man ja die nicht muss rausgeben muss, weil man Angst hatte davor, es könnte zu viel rauskommen.
Also, und ihr sagt von höchster Seite, und wenn ihr das so sagt, dann sprecht ihr die Geschichte an mit Kindern der Landstrasse Pro Juventute, die mit öffentlichen Geldern ist unterstützt worden.
Ja, und wo die Kinder der Landstrasse sogar als Bedingkind sind, verteilt worden überall her. Und heute noch nicht wissen, wo die eigenen Verwandten, die eigenen Geschwister sind.
Geht es euch so, seid ihr jemand von diesen ehemaligen Kindern, die nicht wissen, wo eure Familie ist?
Ja, weil jedes einen anderen Namen bekommen hat. Jedes Mal, wenn man Pflegeeltern gewechselt hat, hat man auch müssen den Namen annehmen von diesen Pflegeeltern. Und hast den eigenen Namen nicht dürfen brauchen. Es ist heute noch so. Es ist sogar so gegangen, dass man an Geburtsdatum gefälscht hat, dass man heute noch darunter muss leiden. Und wenn heute irgendwo etwas passiert und eine Kontrolle ist, sind sie zuerst bei dir vor der Tür und fragen, wo du gewesen bist. Noch heute.
Also die sprechen so eine Stigmatisierung, also einfach etwas, das man ein Leben lang mitträgt und einfach auch nicht mehr wegbringt. Marco Leuenberger, merci vielmals für euren Beitrag. Schönen Abend, Marco Leuenberger, der hat jetzt zugelassen. Es ist einfach etwas, aber wenn ihr den Herr gehört habt, es klebt an ihm.
Ja, bei Kinderlandstrasse ist es ganz ähnlich gelaufen wie bei den Verdingkindern oder Kindern, die sonst fremdplatziert worden sind in vielen Punkten. Bei Kinderlandstrasse ist es ein bisschen speziell gewesen, es war vor allem praktisch von einer Einzelperson das Ganze. Bei den Verdingkindern haben wir doch sehr viele verschiedene Handelnde gehabt, bis zu den Eltern noch. Aber ich denke, dass allein sein, dass man die Familie verloren hat, das findet man in sehr vielen Fällen, dass die Kinder keine Ahnung mehr haben oder keine Ahnung haben, wer die Eltern sind, ob sie Geschwister haben oder vielleicht einen anderen erst ganz, ganz spät wieder gefunden haben. Das ist ein Schicksal, das viele von diesen ehemaligen Verdingkindern miteinander teilen.
Akteneinsicht, sprechen wir doch das schnell an. Seid ihr euren Wurzeln nachher, Herr Begert?
Ja, ich bin meinen Wurzeln nachher, aber das ist eine so eine mühsame Sache. Dass ich also gesagt habe, nein, die Zeit wird ich nutzvoll aufwenden, eben indem ich ein Buch schreibe und auf das, was ich gehört habe von meiner Mutter, von einer Tante, von meinem Onkel und von meinem Bruder, das sind alles für den Kinder gewesen. Und etwas habe ich auch gehört von meiner Grossmutter, Muttersitz, das war eine Zigeunerin gewesen. Und das dürfte dort eben gerade so funktioniert haben. Eben eine Zigeunerin, die in die Schweiz gekommen ist mit drei Kindern, die sind noch in einem Waldlicht, die sind die auf die Welt gekommen. Und sie ist dann in die Schweiz gekommen und die Kinder sind gerade ihnen weggenommen worden. Zuerst kurz noch in ein Heim und nachher sind sie auf Bauernhöfe verteilt worden. Und die haben lange nicht gewusst, wo sie sind.
Also das wäre eure Mutter, eure Tante, eure Onkel.
Ja, aber das muss man nicht einmal so weit zurückgehen, 70, 80, 90 Jahre, sondern in meinem Fall war es auch so gewesen, wo mein Bruder, wo einst ein Kind, 12-jährig, aus dem Kinderheim Bachteln raus ist, kommt eine Schwester zu mir und sagt, die Bruder ist jetzt fort. Ich habe das gar nicht gewusst, dass der Bruder im gleichen Heim ist, 10 Jahre lang. Und da gibt es andere Geschichten.
Also ihr habt nicht gewusst, dass ihr 10 Jahre mit dem Gleichen, mit eurem Bruder im Heim sind?
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und nicht den Bruder. Oder? Ist es eine Devise gewesen, natürlich in diesem Heim. Das macht ganz gute Sachen. Aber das hat zur Folge gehabt, dass ich nie eine seelische Berührung mit meinem Bruder ins ganze Leben stattgefunden hat.
Also Familienbindungen?
Nichts Familienbindungen, absolut nichts.
Reden wir von den Akten, der hat das vorhin noch schnell angetönt. Der hat gesagt, das ist so mühsam.
Ja, das ist mühsam. Und dann hat man, wenn man darauf hingewiesen hat, gesagt, ich hätte jetzt gerne so ein bisschen Daten von dieser Person und das auch können belegen, dass die mit mir verwandt ist, sei es nun zum Beispiel von der Grossmutter, Zigeuner und so weiter. Oder der von der Mutter oder von der Tante, dann habe ich zuerst einmal einen ganz normalen Brief geschrieben, anständig an die Behörde, und dann ist nichts gegangen. In der Regel absolut nichts. 3 Monate gewartet, 4 Monate gewartet, und nachher habe ich den gleichen Brief eingeschrieben geschickt. Und dann ist die Reaktion gekommen. Das habe ich natürlich mit der Zeit gewusst, dass wenn man einschreibt, dann kommt dann vielleicht eine Reaktion. Und dann ist nicht eine schriftliche Reaktion gekommen, sondern dann ist ein Telefon gekommen, mit dem Hinweis, Sie hören Sie, ich bin XY, ich bin juristischer Berater von dieser Fürsorgestelle. Was wollt ihr eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich ausgedruckt im Brief. Das ist gut leserlich. Und und dann hat er da gewährweisend und gesagt, ja, wissen Sie, das gibt Probleme, das kann ich Ihnen schon jetzt sagen. Erstens einmal, das liegt 50, 60 Jahre zurück, da müssen wir suchen, das braucht Personal. Nachher zweitens, wenn wir da etwas finden, müssen wir das ganz genau prüfen, was drinnen steht. Es geht immerhin noch um den Persönlichkeitsschutz. Was man mit dem macht, mit dem Persönlichkeitsschutz, das ist auch so, das ist grauenhaft, das ist so etwas wild.
Und darum habt ihr es nachher lassen. Ihr könnt ja als Historiker Marco Leuenberger in die Archive findet ihr noch Akten bei den Gemeinden?
Es kommt sehr auf den Kanton drauf an, weil es kantonal geregelt ist. Es gibt Kantone, wo die Akten noch vorhanden sind, aber man muss natürlich sie zuerst finden, also wissen wo. Also für uns ist das schwierig und manchmal fast zu verleiden, bis man das findet, was man sucht.
Was sind sie denn? Wo werden ihr denn fündig? In den Gemeinden, in den Dörfern, auf dem Estrich von einer Kirche? Oder wo werden ihr fündig?
Es kommt doch darauf an, wer zuständig war. Es gibt Vormundschaftsbehörden, die Kinder platziert haben. Es hat Armenbehörden, die Kinder platziert haben. Im Kanton Bern war der Kanton noch, der Kinder platziert hat. Es hat kirchliche Organisationen gegeben. Also man muss da ganz vielen Orten suchen und hoffen, dass man etwas findet. Ich weiss aus der Romandie, dort hat man bei den Vormundschaftsakten jeden fünften Jahrgang auf die Seite da. Das andere hat man vernichtet. Also muss man Glück haben, dass man den fünften Jahrgang bräuchte. Im Kanton Bern gibt es ein Datenschutzgesetz, das vorschreibt, dass die Vormundschaftsakten 10 Jahre nach Abschluss vernichtet werden. Das ist einfach noch so ein Glückstreffer, wenn man noch etwas findet. Also kommt wirklich darauf an, wo, in welchem Kanton und wo, dass man auf die Spurensuche geht. Die ist unter Umständen sehr, sehr schwierig und langwierig.
Also das heisst, im Kanton Bern in den 90er Jahren sind tonnenweise Akten vernichtet worden, wo das Gesetz ist in Kraft treten.
Ja, schon vorher eigentlich. Also die armen Väter, die mussten Berichte schreiben, sie die Kinder besucht haben. Und die hat man früher schon mal einfach entsorgt, weil es nicht so ein wichtiges Thema war. Halt nicht so eine wichtige Direktion aus Platzgründen. Und das waren verschiedene Überlegungen gewesen, aber es ist sehr viel Material ist nicht mehr da.
Was hättet ihr denn über euch schauen, Herr Beckert?
Ja, eben die meine Wurzeln, die Herkunft, die hat auch gerne gewusst, warum hat man die Kinder, der Grossmutter, der Zigeunerin weggenommen? Wie ist das begründet worden? Begründungen sind für mich wichtig gewesen. Und noch zu dem, wegen der Schwierigkeiten, etwas zu finden, wo ich dann eine ganz konkrete Stelle hatte, das Regierungsstadtamt in Bern, wo ich das endlich gefunden habe, habe ich einen Brief bekommen, einen A4-seitigen Brief habe ich bekommen. Und ich muss sagen, ich habe Recht studiert auch, neben Wirtschaft. Und ich habe den Brief nicht verstanden. Ich habe gesehen, ich müsste sehr wahrscheinlich noch einmal 4 Jahre studieren. So blitzobergescheit, aber total unverständlich war der geschrieben. Ich habe schlicht am Schlusssatz nicht mehr gewusst, was ich jetzt gelesen habe. Also, man hat manchmal das Gefühl, das ist eine gewisse Absicht.
Also, der ist in der heutigen Zeit geschrieben worden?
Das ist oder etwa ist das vor 2-3 Jahren habe ich den bekommen.
Ja, aber eben, ihr habt gesagt, ihr habt Recht studiert oder habt Wirtschaft studiert, aber nachher seid ihr bei diesem Brief nicht.
Also, absolut. Ja. Es hat mir gedacht, das ist ein ganzes Team, das überlegt hat, wie kann man dem schreiben, dass es nicht versteht.
Habt ihr das auch so, habt ihr auch so Akteneinsicht verlangt, Frau Minter?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe einmal den Vater gesucht. Aber das hat sich verwäschen die Spur und zuletzt ist rausgekommen, dass er in Colmar verunglückt ist und wir sind ihn dort beerdigen.
Janine Geigele.
Wir haben noch einen Hörer, nämlich Herr Walder selber, ein Verdinging und er hat ein Anliegen an die Behörden.
Guten Abend, Herr Walder.
Entschuldigung, ich bin der Sohn von einem Verdinging-Kind. Guten Abend, Frau Geigele.
Ihr seid herzlich willkommen als Sohn von einem Verdingkind. Wir lassen euch zu, hier in der Runde.
Mein Anliegen wäre, dass man würde einerseits von der Behörde her, aber auch von der Geschichte her die ganze Sache wirklich ernsthaft aufarbeiten. Weil ich kann jetzt Folgendes dazu sagen. Meine Mutter war administrativ versorgt gewesen, mein Vater anfangs 40er Jahre Verdingkind. Er hat zum Teil heute noch manchmal seine Phase, wo er negative Auswirkungen hat. Dann ist es zu Bruch gegangen. Ich selber mit meinem Bruder bin zum Teil in Heim umgeschoben worden. Und das ist aber von meiner Warte aus auch der Grund, wieso ich kein Kind habe. Weil ich habe immer gesagt, ich wollte das nie meinen Kind zumuten. Und ich bin relativ unsicher, weil ich eben nicht so solche Sachen gewesen, weil ich einfach gefunden habe, nein, das mit meinem Kind nicht erleben. Und ich sage, das sind einfach so Konflikte, wo man, ich sage, von der seelischen Ebene her über mehrere Generationen eigentlich ziemlich viel Unheil anrichtet. Und darum wäre es von mir extrem wichtig, dass man das wirklich aufarbeitet und nicht unter den Teppich kehrt, weil das ist ein wichtiges Kapitel von der Schweizer Geschichte. Und man hat genug Geld für, ich sage jetzt mal, unnötige Rüstungsausgaben und anderes Zeug. wo man könnte sinnvoller einsetzen, weil Kultur wird schließlich durch soziale Politik und Bildung schlussendlich gegründet und nicht auf militärischen oder rein wirtschaftlichen Aspekten mit Gewinnmaximierung. Und ich denke, die Zukunft geht in die Richtung und sonst sagen wir unseren eigenen Anstab, oder?
Merci vielmals für den Beitrag, Herr Walter. Es ist hier angekommen in der Runde. Also, dir sagt, ich habe auf Kind verzichtet, weil einfach ich aus so einer Geschichte rauskomme mit dem Vater, der ist verdingt worden. Also, das ist etwas, was an dieser Familie klebt, wo man auch weitergeht. Reden wir doch das, wenn verding, was verdingt, ihren Kind weitergeben. Marco Leuenberger.
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Spektrum, wo jedes Verdingkind, das ja anders erlebt hat. Also, wir haben es gehört. Ich denke, es ist auch von der Frau Minder und vom Herrn Begetz jetzt beide gesagt, sie haben das gut können verschaffen. Sie gibt andere Kinder, die haben das über, bis heute nicht können verschaffen. Und
euer Vater ist auch ein Verdingkind gewesen. Hat das so ein bisschen daraus, ist das der Anstoss gewesen, dass ihr euch näher mit dieser Geschichte beschäftigt als Historiker? Ja, so eine persönliche Motivation?
Bei ihm ist es einfach so, er ist nicht von Behörden vorgegeben, sondern aus einer grossen Familie gewesen, wo einfach die Kinder fort müssen, so wie wir das heute schon geschildert haben. Mit 10 zu einem Bauer müssen, der müssen arbeiten. Ist aber zum Beispiel nicht das Verdingkind gewesen, das geschlagen wurde. Er hat einfach die morgen um 5 Uhr auf müssen, wie Bauern aufstehen im Stall und am Abend bis um 9 Uhr müssen arbeiten. Und von dort her natürlich schon überanstrengt worden. Aber er hat immerhin noch Kontakt gehabt mit der Familie, hat ihn am Sonntag können besuchen. Und das ist schon etwas, was mich gerne auch beschäftigt hat. Einfach auch der Umstand, dass in der Schweiz so viel gekommen ist, dass Eltern ihre Kinder einfach im Alter von 9, 10 oder 11 müssen vorschicken und sagen, jetzt musst du gehen, du musst jetzt selber schauen für deinen Lebensunterhalt. Das konnte ich mir schon nicht so recht vorstellen, wie das überhaupt so weit kommen kann, dass wir auch in der Schweiz das hatten und ich bin selber dann auch überklüpft, wo ich gesehen habe, dass das eben zu Hunderttausende Kinder genau gleich gegangen ist oder ähnlich gegangen ist.
Also bei euch war das vielleicht so eine Motivation gewesen, dort näher herzuschauen und anfangen zu forschen. Monika Minder, was sagen eure Kinder, wenn in der Art, wie ihr als Mutter vielleicht seid oder was ihr für Themen besprochen habt, die das durchgeschlagen hat?
Also mit den älteren Kindern habe ich viel über das berichtet. Und das ist auch gängig darauf abgekommen, was etwa gerade passiert ist. Und dann hat man gesagt, ja, weißt, bei uns ist das aber so ausgeartet und so. Und die Tochter war ja an der Ausstellung mit mir und sie hat dort eigentlich das Gleiche gesagt, dass ich mit ihnen recht viel über das berichtet habe und durch das auch viel konnte verschaffen. Und in meiner zweiten Runde, in meiner Giele, die haben wahrscheinlich nicht viel von dem mitbekommen. Sie fühlen sich jetzt an, interessieren darum und Mutter, warum ist denn das und das gewesen? Und die können sich das auch schon bald nicht vorstellen. Wenn ich jemanden hier und wenn jetzt eben hier meiner Pflegefälle kommen und ich das sage, dann sage ich regelmässig, du weisst echt gar nicht mehr, was das ist. Und viele sagen, nein, was ist das? Und dann muss man das erklären und das war ja auch die Motivation, dass ich mich dort gemeldet habe. Weil ich gerne gesagt habe, ich möchte jemandem das geben können, was ich nie bekommen habe.
Herr Begger, dir als Vater.
Also ich war 50, als ich eine Tochter bekommen habe. Und das hat auch schon auch ein bisschen den Grund von meiner Herkunft, von meiner Biologie. Ich habe wirklich Biografie. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich nicht in der Lage bin, eine gute Familie zu gründen. Aber es ist dann wohl gut gegangen. Das ist auch das Verdienst von der Frau, ganz sicher. Nur eine kleine Anekdote, wo eben auch die Frage ein bisschen berührt, was ist gegangen, wie hat die Tochter das mitbekommen? Und da muss ich sagen, ich habe das schlicht unterschlagen. Dass ich für den Kind war, nicht aus Schamgefühl, ich habe einfach die Notwendigkeit nicht erkannt und bin aber dann plötzlich auf die Welt gekommen, wo meine Tochter etwa 11-jährig heimgekommen ist. Eine wunderschöne Anekdote. Ist sie heimgekommen, ein bisschen mürrisch und hat gesagt, du, Vater, ich habe heute müssen einen Stammbaum zeichnen von meiner Mutter und von dir. Und von meiner Mutter habe ich natürlich viel gewusst. Von dir weiss ich überhaupt nichts. Höchstens, dass du einen Bruder hast. Der kommt ganz, ganz selten. Den habe ich eingetragen in deinem Stammbaum. Und damit es nach etwas aussieht, habe ich am Bruder noch seinen Hund auch eingetragen. Und dann bin ich also auf den Boden von der Realität gekommen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oder, da ist man eben geschult, oder, denkt man, oder, und macht sättige, grobe Fehler und tut dem eigenen Kind eigentlich die Herkunft fast ein bisschen verbauen, zu wissen um die Herkunft. Und darum ist nachher entstanden eigentlich ein bisschen die Idee, ich will eine Familienchronik schreiben. Ich will schauen, dass meine Tochter wenigstens früher oder später, und wenn sie seine eigenen Kinder hat, dass sie wenigstens denen kann zeigen, wie das gekommen ist, welchen Entwicklungsgang ich gemacht habe. Und aus dem Familienchronik ist dann eben ein Buch entstanden, das doch mehr Probleme von der ehemaligen Verdingkinder zeigt.
Also eure Motivation war, dass die Tochter gesagt hat, es gibt niemand auf deiner Seite, ja, muss auch der Hund, ja, eintragen. Ja. Janine Geigele, was hat es für Reaktionen gegeben?
Ja, es hat ein paar Reaktionen von draussen gegeben. Ein E-Mail von Willi Mari aus Lengnau. Er findet es empörend, wenn es heute noch immer Leute oder Behörden gibt, die die Mitverantwortung vom Staat bestreiten. Es spielt keine Rolle, wer Entschuldigung formuliert, am besten gerade auch. Die Katrin Buchmann aus ihrer psychotherapeutischen Arbeit mit traumatisierten Gewaltopfern und eben Verdingkindern sagt sie, es ist eine hohe Kunst, so einen Überlebensweg zu finden, solche Verletzungen zu überstehen, und es könnte ja heute noch eine Variante sein, dass man eine Psychotherapie könnte machen. Theresia Rohr, ehemaliges Verdingkind, sie will als Wiedergutmachung anregen, anstelle Bett- und einen Bussonntag einen Gedenktag an die vielen ehemaligen Verdingkinder einzuführen. Der Hans Graf aus Buchs, er sagt, warum redet man eigentlich nicht von Sklaverei, sondern beschönigt mit Verdingkinder. Und noch ein E-Mail von einem Herrn Richard, er sagt, entschuldigen kann man sich heute nicht mehr, sondern man kann heute viel mehr ähnliches Verhalten gegen schwache und unterprivilegierte Kinder mindern und dort eben Acht geben.
Merci vielmals. Zum Schluss, was lernen wir aus der Geschichte von den Verdingkindern, Jacqueline Fair?
Ich glaube, gerade das, was am Schluss gesagt worden ist, die Aufschaffung von diesen Geschichten, das Warnen, das Glauben auch von diesen Geschichten muss uns dazu bringen, heute besonders Acht zu geben auf die Schwachen, zu sehen, wo im Prinzip heute die Gefährdeten oder Schwachen sind. Und wenn wir heute mit ihnen umgehen, das können Pflegekinder sein, das können aber auch arme Familien sein, das können Asylsuchende sein, das können verschiedene Bevölkerungsgruppen sein, wo wir Acht geben müssen. Und bei den Pflegekindern, glaube ich, haben wir ganz konkrete Aufgaben aus dieser Geschichte etwas zu lernen. Ich will da auch zum Schluss noch sagen, es gibt sehr viele gute Beispiele, sehr viele grosse Fortschritte. Es gibt heute auch durch das, weiss man, wie man es gut kann machen, wie es gut kann rauskommen, auf was die Kinder Anrecht haben, eben auf Mitsprache, auf Wissen, wo sie herkommen, auf Begründungen, warum ist das mit ihnen passiert, warum sind sie da, wie soll es weitergehen, etc. Das kann man lernen, aber man darf die Augen eben heute auch nicht verschliessen, dass es auch heute noch viele Fälle gibt, die nicht gut funktionieren. Das ist die Aufgabe von heute, dort genauer herzuschauen.
Monika Minder, was sagt ihr? Was kann man heute mitnehmen aus der Zeit von denen? Was kann man lernen?
Eben, dass man den Schwachen beisteht und in der Gemeinde auch ein Auge hat auf Leute, die halt nicht ein ganzes Schema passen, aber nicht ein Auge hat darauf, dass man sie noch weiter runter tut, sondern dass man schaut, ob man ihn beistehen kann.
Samuel Lutz, als Pfarrer, was kann man lernen?
Ja, viel. Ich möchte nur mal etwas schnell sagen, das oberste im Käfigturm ist die Frage, wie weiter. Und dort sind vier Thesen, die haben mir Eindruck gemacht. Ich muss dir ganz kurz erzählen. Erstens, partizipativ denken. Das Kind mit einbeziehen, aber auch seine Eltern, einfach wer betroffen ist, hat etwas dazu zu sagen. Das ist einfach ein anderer Zugang als früher von oben nach unten. Der zweite Punkt, der gesagt wird, Angebot machen. Vorher haben Sie gesagt, wir können psychotherapeutische Angebot machen, je nachdem, ob seelisch nachher wirkt, ob sozial nachher wirkt. Wir können Angebot machen, archivarisch und so weiter, wenn man denkt, wie Flüchtlinge immer nach ihrer Herkunft suchen. Uneheliche Kinder wollen wissen, wer der Vater ist. Das ist ein Recht vom Menschen, seine Wurzeln zu kennen. Nein, der dritte Punkt, es ist der gesagt, wir müssen rechtlich in die Gesetzgebung noch ein paar Sachen in die Ordnung bringen. Wir haben viele Sachen, was die Kinder anbelangt, auf der Stufenverordnung oder Ausführungsbestimmungen. Aber wir haben noch zu wenig umgesetzt, die Konvention von der UNO zu den Kinderrechten. Ich wollte einfach das Wort hier noch schnell. Und der vierte Punkt, vergessen die Globalisierung nicht. Die heutige Zeit und Globalisierung schaffen neue, sättige Kinder, die man nicht kennt, die niemand heranschaut, Kinder der Sans-Papier, die bestimmte Rechte hätten und die Behördenhemmungen haben, begreifen sie ja, es sind Illegalität und so weiter. Das geht ausgerechnet, wir nicht eine Generation heran haben und hier, die das erlebt, wo alle sagen, was sie erlebt haben, unser Kind, die Kinder sollten das nicht noch einmal so erleben. Und in dem Sinn muss man über sich ein bisschen rausdeichen. Ich wollte jetzt einfach das noch heute in Erinnerung bringen. Ich selber habe aus diesem Gespräch sehr, sehr viel rausgenommen für mich persönlich. Und also, daraus zu lernen.
Merci vielmals, Samuel Lotz, aus über sich rausdenken. Ich denke, das ist der Schlusssatz hier zu unserer Sendung Doppelpunkt Forum. Herzlichen Dank der Runde hier, dass ihr daher ins Studio seid.
Die Gäste von Christine Hubacher und die Runde im Doppelpunkt Forum, das ist Monika Minder, ehemaliges Verdingkind, heute Hausfrau und Betreuerin von ehemaligen Drogenkranken. Roland Begert, ehemaliges Verdingkind, passionierter Gymnasiallehrer, Autor vom Roman «Lange Jahre fremd». Jacqueline Fehr, SP-Nationalrätin, Co-Präsidentin Pflegekinderaktion Schweiz. Der Marco Leuenberger, Historiker und Co-Herausgeber vom Buch «Versorgt und vergessen». Samuel Lutz, Pfarrer, ehemaliger Synodalratspräsident von der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn und Jürg Trottmann, Synodalrat von der katholischen Landeskirche Luzern. Weitere Informationen zu der Verdinkung zum nationalen Forschungsprojekt und zur Ausstellung im Käfigturm zu Bern findet ihr auf unserer Internetseite drs1.ch. Und die Sendung Doppelpunkt Forum könnt ihr während der nächsten 4 Wochen auch im Internet unter drs1.ch hören oder eine Doppel-CD von der Sendung bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Die CD kostet 39,90 Franken. Es dauert ca. 14 Tage, bis sie bei euch ist. Und ihr könnt es an den Werktagen vom 8. bis 6. am Abend bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.